10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer Gesprächspartnerin, die die Debatte über Zuwanderung, über Asyl und über die neue deutsche Strenge an den Grenzen mit ganz besonders offenen Augen und Ohren und sehr viel Sachverstand verfolgt, weil sie in ihrer Rechtsanwaltspraxis sich schon sehr lange den Themen Asylrecht und auch der Verteidigung von Menschen mit Migrationshintergrund widmet. Deswegen freue ich mich sehr über das Gespräch mit Berenice Bölo aus Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja in den vergangenen Jahren häufiger schon sehr deutlich auch geworden in Kritik an Diskussionen über Verschärfung von Zuwanderungsrecht und so weiter. Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre blicken, was erleben wir aktuell? So die Migrationsdebatte auf Steroiden oder wie würden Sie das einordnen?
Ich würde sagen, aus meiner Beobachtung haben wir natürlich immer wieder Angriffe auf das Asylrecht, auf das Migrationsrecht in den letzten Jahren zu verzeichnen und teilweise auch sehr populistische Debatten, teilweise auch unter Seehofer aus dem Innenministerium direkt. Dennoch habe ich den Eindruck, dass wir uns jetzt in einer neuen Qualität der Debatte befinden. Mein Eindruck ist, dass es jetzt sehr ans Fundament geht einerseits, weil ganz offen die Verfassung, das Asylgrundrecht aus der Mitte der Gesellschaft heraus in Frage gestellt wird und andererseits sich die gesamte Debatte so dermaßen von einer Sachebene entfernt hat und vorwiegend oder eigentlich nur noch ausschließlich auf einer symbolischen Ebene Dinge verhandelt werden, auch das ist in einem Ausmaß eine neue Qualität.
Jetzt sind wir ja in Deutschland erfreulicherweise gebunden an Dinge wie unser Grundgesetz, an internationale Konventionen und so weiter. Wie viel von dem, was politisch im Moment diskutiert wird, ließe sich denn rechtlich überhaupt umsetzen? Oder andersrum gefragt, wie viel, Sie haben es ja gerade schon genannt, wie viel Symbolik ist bei vielen Dingen auch dabei, die irgendwie darauf setzt, dass keiner dahinter kommt, dass es nicht umzusetzen ist, zumindest nicht vor der nächsten Bundestagswahl?
Also im Bereich Zurückweisung zum Beispiel wird ja sehr viel argumentiert. Und da muss man allerdings ganz klar sagen, dass sobald Menschen klar und deutlich formulieren, dass sie ein Schutzersuchen stellen wollen, einen Anspruch auf Einreise haben und einen Anspruch darauf haben, dass hier ein einzelfallbezogenes Asylverfahren durchgeführt wird. Das ergibt sich aus dem europäischen Asylrecht, aus der europäischen Grundrechtecharta. Es ergibt sich letztendlich auch aus deutschem Recht. Und das, was da gegenwärtig diskutiert wird, ist also nach unserer Auffassung weder europarechtlich noch völkerrechtlich noch nach nationalem Recht möglich.
Aber jetzt könnte die Politik ja hergehen und sagen, all das ändern wir mal. Wir erleben in Europa zunehmende rechtskonservative, rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Vertreterinnen und Vertreter auch im Europäischen Parlament. Ich frage mal ganz wirklich nach der Basis, was verlieren wir als Gesellschaft, wenn wir uns von diesem Fundament des Asylrechts lösen oder verabschieden?
Zum einen ist das Asylrecht, also die Regelung, Menschen, Verfahren und Zugang zu Schutz zur Verfügung zu stellen, ein Fundament menschlichen Zusammenlebens und Fundament unserer Verfassung. Das ist Ausdruck der Menschenwürde. Und wenn wir das so nachhaltig relativieren und verändern, dass diese Menschenwürde jedes Einzelnen nicht mehr geschützt wird, dann verlieren wir letztendlich einen Wertekanon, auf den wir uns aber im tagtäglichen Leben beziehen und beziehen müssen. Und wenn wir diesen Wertekanon relativieren, dann haben wir auch zum Beispiel nicht ausreichend Argumente mehr, um uns gegen rechtsextrem, wie auch immer man diese Gruppierung benennen mag, zu verteidigen.
Haben wir auch vergessen, dass vor 80 Jahren viele Deutsche auf der Flucht waren, aus zumindest damals deutschen Gebieten? Haben wir auch vergessen, dass es einen kurzen Moment vor 2,5 Jahren gab, als Putins Überfallarmee zumindest in den ersten Momenten den Anschein machte, sie marschieren jetzt durch bis nach Polen, und wir plötzlich uns auch mit der Frage beschäftigen mussten, sind wir vielleicht selber auch irgendwann schutzbedürftig? Ist das alles für uns im Alltag zu weit weg, dass wir dieses elementare Recht in Frage stellen, das wir ja wahrscheinlich jeder Einzelne, wenn wir in einer solchen Situation wären, auch in Anspruch nehmen wollen würden?
Ich glaube, wir müssten uns dann genauer angucken, wer ist dieses Wir? Was ich auf jeden Fall unterstreichen würde, ist zu sagen, dass das Asylgrundrecht, das ist faktisch so, ist eine direkte Lehre des Nationalsozialismus. Das ist direkt darauf zurückzuführen, zu sagen, so etwas soll nie wieder passieren, dass Menschen fliehen müssen und keinen Zugang bekommen. Das wird so nicht in Frage gestellt. Es wird nur gesagt, die Situation an sich um uns herum hat sich völlig geändert. Es wird argumentiert in Bezug auf Asyl, dass diese Schutzsuchenden ja in sicheren Staaten um Deutschland herum Zugang zu Sicherheit führen können. Gleichzeitig ist aber nicht nur das in der Relativierung, was vorgebracht wird, sondern es wird noch weitergegangen und gesagt, letztendlich können sie auch in zukünftig gegebenenfalls außereuropäischen sogenannten angeblichen sicheren Drittstaaten Verfahren durchführen. Ja, Stichwort Ruanda, Stichwort Albanien.
Aber warum reicht das nicht aus? Warum, also die wenigsten Migranten kommen über die Nordseeküste direkt in Deutschland an. Sie kommen alle aus anderen europäischen Ländern. Wir liegen ja sehr, sehr entspannt mittendrin. Keiner kommt so ganz direkt zu uns. Wo ist der Denkfehler dabei? Was funktioniert da nicht bei dieser Idee, wir lassen einfach zu uns keinen mehr rein und dann sind sie ja überall anders in unseren wunderbaren Nachbarländern gut versorgt?
An dieser Idee funktioniert nicht, dass die Situation an den Außengrenzen, in den Ländern an den Außengrenzen Europas sich natürlich anders darstellt, weil dort erhöhte Zugangszahlen ist und es kann keine europäische Antwort sein, diese Länder mit diesen Fragestellungen, Zugängen von Menschen, die auf der Suche nach Schutz sind, völlig allein zu lassen. Deswegen bezeichnen wir uns ja als eine Europäische Union, weil wir eine Vorgabe haben und das auch umsetzen wollen, eben gemeinsam und nicht nationalstaatlich zu agieren und auch eine gemeinsame Politik da voranzutreiben. Dann kann aber ein System nicht funktionieren, was einseitig die Länder an den Außengrenzen damit allein lässt, Verfahren für die Menschen zur Verfügung zu stellen, die kommen. Hinzu kommt, dass die Bedingungen in den verschiedenen europäischen Ländern für Schutzsuchende völlig unterschiedlich sind. Sie sind eben nur auf dem Papier vergleichbar, in der Realität sind sie nicht vergleichbar. Wir kennen die Diskussionen, Berichte über Pushbacks an europäischen Außengrenzen. Wir wissen, dass Menschen dort lange inhaftiert sind zum Teil oder aber, wenn sie dort sich aufhalten, sehr, sehr geringe Anerkennungsquoten in diesen Ländern sind. Und das ist nicht etwa zu kritisieren, weil wir in Deutschland so wahnsinnig großzügig wären oder in anderen Ländern in Zentraleuropa, sondern es ist einfach festzustellen, dass in den anderen Ländern die Rechte der Schutzsuchenden nicht ausreichend gewährleistet sind, wie sich unter anderem auch in den Pushbacks zeigt, die alle Länder vorweisen, nicht nur Ungarn oder nicht nur Bulgarien oder Kroatien.
Und diese Situationen sind einfach so schön weit weg für uns, dass wir uns damit nicht näher beschäftigen, während Erlebnisse wie in Solingen vor einigen Wochen so ganz nah dran sind. Und dann ist einfach die Idee, lass uns dieses Problem möglichst weit weg verlagern, oder wie muss ich das verstehen?
Was ich schon feststelle, ist, dass natürlich es auch eine Frage der Berichterstattung ist, was als nah und was als fern wahrgenommen wird. Und wenn wir sehen, wie zum Beispiel die Situation der Schutzsuchenden in der Unterkunft in Berlin-Tegel ist, der Spiegel hat darüber jetzt einen großen Bericht gemacht, Kinder über lange Zeiträume nicht beschult werden, dass das Essen eine Katastrophe ist und dass hier es sehr, sehr schwierig ist, das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Stattdessen weiter davon fabuliert wird, die Menschen würden kommen, weil hier alles so unheimlich einfach ist und sie hier so wahnsinnig viele Sozialleistungen bekommen und das einfach überhaupt keinen Realitätsbezug hat. Es hat keinen Realitätsbezug, diese Theorie der sogenannten angeblichen Pull-Faktoren. Das ist wissenschaftlich inzwischen alles dargelegt, dass niemand das Land verlässt, weil es hier 10 Euro mehr oder weniger Sozialleistungen gibt. Es ist aber geschafft worden, die Debatte um Flucht und Migration sehr einseitig aufzuziehen. Und wie gesagt, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, mit sehr viel anderen symbolischen Fragen aufzuladen. Und damit geht das Eigentliche, der Blick des Grund, das auf das Grundsätzliche und der Blick für die jeweils einzelnen Menschen völlig verloren. Es sind überwiegend Minderjährige auch oder zu einem großen Teil Minderjährige nach wie vor, die zu uns kommen, alleine oder begleitet mit ihren Familien. Aber es ist eine sehr, sehr große Gruppe von Kindern dabei. Und das zum Beispiel wird völlig außer Acht gelassen. Nach wie vor kommen vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, die Schutz suchen, wo völlig unangefochten und unbestritten ist von jeder Betrachtungsweise her, dass diese Personen berechtigte Schutzansprüche geltend machen.
Aber warum fällt es der Politik so schwer? Ich weiß, Sie sind keine Politikberaterin, aber beschäftigen sich ja mit diesen Themen sehr, sinnvolle Antworten zu finden. Ich habe oft das Gefühl, nichts, was nach so einem Schockereignis, was dann medial auch sehr ausgeschlachtet wird, diskutiert wird, bringt wirklich eine sinnvolle Veränderung. Ganz egal, ob wir irgendwie über Messerverbote oder eben plötzlich über Zurückweisungen an der niederländischen Grenze sprechen. Warum fällt es der Politik so schwer, tatsächlich sinnvoll diese Diskussion zu führen? Ist das der empfundene Dauerwahlkampf oder ist das ein Grundproblem dieser Debatte?
Ich denke, dass es beides ist. Ich glaube, Migration stellt immer auch die Frage nach dem Wir und Ihr. Und wenn Politik die Probleme benennt, die es gibt, oder die Herausforderungen, die es gibt, dass es zum Beispiel gegen islamistische Terrorattacken keine absolute Sicherheit gibt. Das ist so. Dass unsere Welt extrem komplex ist und dass, wenn wir hier Tote zu beklagen haben aufgrund von Hochwasser und Umweltkatastrophen, die auch im Klimawandel begründet sind, haben wir in anderen Teilen der Welt, wie jüngst in Mali, Tschad, 2000 Tote von Überflutungen. Und auch das hat aber was mit unserem Leben hier zu tun. Die Tatsache, dass Menschen ihre Länder verlassen, hat auch was mit unserem Leben hier zu tun.
Sehr häufig sind wir sozusagen der Grund durch unseren Lebenswandel und durch die Veränderungen, die dann passieren.
Ganz genau. Und auch das müsste Politik natürlich adressieren. Und im Umgang und mit der quasi Delegitimierung derjenigen, die zu uns kommen, wird natürlich auch das darunterliegende Problem quasi argumentativ entsorgt und zu einem Problem von denen gemacht, was uns angeblich nicht betreffe.
Wir blenden dabei völlig aus, dass wir ja längst eigentlich ein Einwanderungsland sein müssten. Es gibt diese Zahl von 400.000 Zuwanderern, die wir brauchen, um einfach unseren Lebensstandard einigermaßen zu halten. Wir alle erleben, dass überall Köpfe und Hände fehlen in allen möglichen Branchen. Und das ist genau ein Teil dieser Lösung, weil wir uns die Kinder nicht plötzlich backen können, die gefehlt haben die letzten Jahrzehnte. Und ich unterstelle, dass viele Menschen diesen Podcast hören, weil ihnen gesellschaftliches Engagement wichtig ist. Wie schaffen, und jetzt sage ich mal bewusst, wir es, die vielleicht einen etwas differenzierteren Blick auf diese Debatte haben, die Lufthoheit nicht vollkommen den Stammtischrednern zu überlassen, die sehr, sehr einfache Antworten für komplexe Probleme haben?
Ich glaube, wir sind aufgefordert, das Gegenteil zu tun dessen, was Teile aus der Politik, ich nenne da jetzt mal SPD, Grüne, tun, die sich dem Prinzip unterzuordnen scheinen, quasi nach rechts zu rücken, restriktivere Regeln im Bereich Migration das Wort reden oder sich als Abschiebekanzler inszenieren wollen, um damit praktisch zu signalisieren, wir nehmen dieses Thema ernst, ihr braucht keine Rechten zu wählen, ihr könnt uns wählen, weil wir sehen auch die Lage. Und damit aber ja die ganzen falschen Annahmen von rechts übernehmen und damit denen, die es anders sehen, es schwerer machen, argumentativ durchzudringen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, unsere Vision ist eine Welt, in der es Zirkulation gibt, in der Menschen reisen können, wo es für einen Menschen aus Guinea oder Gambia, der nicht völlig zur Oberschicht gehört, keine absurde Angelegenheit ist, ein Visum zu erhalten, um nach Europa zu reisen oder legal jedenfalls nach Europa einreisen zu können und es auch wieder verlassen zu können, kommen zu können, gucken zu können, dafür zu sparen, sich eine Reise zu finanzieren, zu sparen, sich einen Sprachkurs zu finanzieren. Das gesamte Geld wird ja von den Menschen aufgebracht. Es geht nur eben in die Hände von Schleusern, Schleppern. Es gäbe ja ganz andere Möglichkeiten. Aber diese faktische Einbahnstraße führt dazu, dass auf allen Beteiligten ein ganz massiver Druck liegt. Und das ist aber etwas, was menschlich gestaltet ist und nicht naturgegeben. Jedenfalls für einen Teil der Menschen. Ja, ich habe gegenwärtige mehrere Mandantinnen aus Kenia, die nichts anderes wollen, als hier in die Pflege zu kommen und als Pflegefachfrau oder Pflegeassistentin eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten. Und jeweils ihre persönlichen Gründe haben und Bedrohungen und Sicherheitsherausforderungen, warum sie dann ihr Land verlassen haben. Wo sie nun aber hier sind, wollen sie das gerne tun. Behördlicherseits ist das aber fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Das heißt, und das, während wir diese Menschen ganz dringend brauchen eigentlich.
Ja, ja, völlig. Und da sieht man, dass sich verschiedene Rationalitäten gegenseitig völlig ausbremsen. Ja? Wenn man mit jemandem vom Bundesarbeitsministerium sprechen würde, hätte diese Person unter Umständen eine ganz andere Position als jemand aus dem Bundesinnenministerium. Ich glaube, es geht aber darum, im Augenblick gegenwärtig dieses Bild aufrechtzuerhalten. Migration an sich ist ein Problem. Wir müssen sie steuern. Wir müssen sie kontrollieren. Und damit nebenbei auch völlig uneinlösbare Erwartungen schürt. Das ist faktisch nicht möglich. Das war in der Menschheitsgeschichte nie so. Und es wird auch nie so sein. Migration wird es immer geben. Es werden sich immer Menschen auf den Weg machen, um für ihre Kinder eine bessere Zukunft zu erreichen, sei es in politischer, sei es in ökonomischer, sei es in Kombination aus beidem. Das also wird, Migration wird nie beendet werden. Und es ist, denke ich, wenn wir uns überlegen, was wir jetzt tun können, brauchen wir zum einen Wissenstransfer und Aufklärung. Ja, wir müssen erklären, dass Dinge wie Auslagerung von Asylverfahren nach Ruanda oder Albanien rein technisch so nicht funktionieren werden, keine Lösung sein werden. Und auch diejenigen, die diese Modelle propagieren, behaupten nicht, dass es eine Lösung ist, sondern sprechen davon, dass diese Auslagerung eine wichtige symbolische Steuerungsfunktion zukommt.
Wäre das so? Sie sind im ständigen Gespräch mit Betroffenen. Haben diese Diskussionen irgendeine Steuerungswirkung, irgendeine, ich nenne es mal beim Namen, Abschreckungswirkung?
Nein, das kann ich nicht. Nein. Ich habe gerade neulich mit einem jungen Mann gesprochen, der dann an der libyschen Küste ins Boot gestiegen ist und es hier wirklich sehr schwer hat und ein schwieriges Verfahren hat. Und ich habe nur gefragt, ob es aus seiner Sicht das wert war, und in dieses Boot zu steigen und nicht zu wissen, was passiert. Und er hat völlig klar geantwortet, er bereut das nicht und er hatte für sich keine Wahl. Und natürlich ist so eine Referenz auf Einzelaussagen immer problematisch, aber das deckt sich mit meiner Erfahrung aus wirklich vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Gesprächen. Und das ist auch genau das, was, wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen, die Menschheit vorangebracht hat. Dass Leute sich aufgemacht haben und weitergezogen sind und weitergewandert sind. Und wir alle sind davon geprägt. Wir alle haben Identitäten, die aus verschiedenen Zuwanderungsphasen sich ableiten. Und genau das braucht es auch.
Und ich glaube, Hand aufs Herz, wir alle würden in den Situationen, aus denen diese Menschen fliehen, nicht anders handeln, sondern allen Widrigkeiten zum Trotz irgendwo eine bessere Lösung in der Welt suchen. Frau Böhlo, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns nicht nur ein bisschen mitgenommen haben in die Praxis, sondern auch das ein oder andere sortiert haben. Sie haben ganz klar gesagt, was Aufgabe der Zivilgesellschaft ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihr juristisches Engagement. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und viel Kraft für alles, was Sie noch vor sich haben.
Vielen Dank.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.